Liebe Geschwister, nach der letzten Predigt zu diesem Brief und zu dem vorletzten Test, den letzten Test, den wir angeschaut haben, dem achten Test, dem Test der vollkommenen Liebe, waren einige Schwestern nicht wenig überrascht, in welchem Tempo ich durch die letzten Verse gegangen bin. Und das haben wir auf verschiedene Art und Weise auch dann gezeigt. Und die waren wirklich sehr überrascht, dass in dieser Art und Weise ich durch die Verse durchgegangen bin und in der letzten Predigt diesen achten Test der vollkommenen Liebe abgeschlossen habe. Ich hatte die Freimütigkeit, das zu tun, weil ich das Gefühl hatte, nach den 7 Predigten über diese Verse im Wesentlichen alles gesagt zu haben. Und hatte auch das Gefühl, dass ich euch das auch weitergegeben habe, was wir lernen und verstehen sollen in diesem Test. Und von da dachte ich, ich will nicht noch länger eure Geduld strapazieren mit mir, da durch die Verse zu gehen und dann noch weitere 7 Predigten dran zu hängen. Von der Versanzahl wäre das ohne weiteres möglich. Aber ich würde und ich hätte nichts anderes immer und immer und immer wieder 7-mal noch einmal gesagt, was grundsätzlich ja nicht unbedingt falsch wäre. Aber ich denke, wir haben ja noch einiges vor uns und von daher dachte ich, ich schließe ab. Zum anderen aber wusste ich, dass ich da nochmal einhaken werde und einhaken werden müssen. Deswegen habe ich auch gerade bewusst ab Kapitel 5, ab Vers 1 schon gelesen, obwohl diese Verse, Kapitel 5, Vers 1 bis 3, im letzten Test noch dazugehörten und zu diesem Test der vollkommenen Liebe. Und diese Verse, die sind eine Art Scharnier, eine Art Übergang zu dem nächsten Vers. Auf der einen Seite fassen sie das zusammen, was wir bis dahin gelernt haben, was wir da verstanden haben. Und zum anderen dann leiten sie zugleich zu den nächsten Versen über und zu dem nächsten Test und geben uns eine gewisse Überschrift und inhaltlich das, was als nächstes dran ist. Also sie bilden in gewisser Weise eine Grundlage dafür. So, in welchem Bild wir auch da reden, ob es wie ein Puzzleteil ist, das ineinander greift oder wie gesagt, ein Scharnier, das die Dinge zusammenbringt und festhält, diese Verse, Kapitel 5, 1 bis 3, die verbinden das, was vorher gesagt wurde, mit dem, was jetzt danach kommt. Und von daher, ich kenne mich ja mittlerweile auch ein bisschen, wusste ich sowieso, ich muss wiederholen. Ich wusste sowieso, ich muss euch abholen und euch dann diesen Zusammenhang und den Kontext aufzeigen und dadurch werde ich den Test wieder ansprechen und dachte, also ich kann abschließen und somit auch noch einmal dann wieder zurückgehen und dann habt ihr auch die Zeit, mit mir noch einmal das aufzugreifen. Und von daher hatte ich auch für mich die Freiheit zu sagen, okay, wir schließen ab in dieser Weise, gehen weiter, werden aber darauf noch Bezug nehmen. So, die Verse, die das zusammenfassen und das, was sie zusammenfassen, ich lese euch das nochmal vor, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren und jeder, der den liebt, der aus Gott geboren ist, liebt den, der aus Gott, ich lese noch einmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist das Erste. Also, wer glaubt oder diejenigen, die glauben, sind aus Gott geboren. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das kennzeichnet die Kinder Gottes, das kennzeichnet die Wiedergeborenen, der Glaube an Jesus Christus. Das Zweite, was sie kennzeichnet, ist, dass sie die lieben, die Gott geboren hat. Sie lieben nicht nur den, der geboren hat, also Gott, sondern lieben auch den, die Gott geboren hat, das Werk, was er getan hat. Das ist, was Johannes sagt, ist aus Gott geboren und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Bisschen kompliziert, was er sagt, wenn wir Gott lieben, lieben wir auch die, die Gott liebt. So, wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber lieben nicht die, die Gott liebt, das funktioniert nicht. Und in gewisser Weise ist das die Zusammenfassung von dem, was wir die letzten 7 Predigten zu diesem 8. Test uns angeschaut haben. Eine kompakte Zusammenfassung. Lass mich euch noch mal kurz da abholen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind und davon nichts gehört haben, dass sie den Anschluss da mit mir oder mit uns da haben. Viele Tests haben wir in diesem Brief durchgearbeitet und sind hier am Ende des Briefes, waren wir in der letzten Zeit in diesem Test, bei dem es darum ging, dass man Kinder Gottes daran erkennen kann, dass sie einander lieben und nicht irgendwie einander lieben, mit einer Liebe, die wir halt kennen, mit einer Liebe, die wir für uns selbst definieren, was Liebe ist, sondern wir lieben einander, so wie Gott uns geliebt hat. So, das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Sie lieben einander, sich auf die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Darum ist die Argumentation von Johannes und sein Gedankengang ist so, wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wer Gott ist und Gott ist Liebe und wir Gott erkennen, dann erkennen wir diese Liebe. Wenn wir diese Liebe erkennen, wie Gott ist, werden wir mit der gleichen Liebe auch die lieben, die Gott liebt. So, und darum nimmt er sich jetzt Zeit, diese Liebe zu erklären. In welcher Art und Weise liebt Gott uns? Was ist das Wesen dieser Liebe? Wie zeigt sich diese Liebe? Damit wir für uns prüfen können, lieben wir so, wie Gott liebt oder nicht. Und wir sind durch diese Verse durchgegangen und haben verschiedene Merkmale dieser Liebe uns angeschaut und gesehen, dass diese Liebe in erster Linie nicht auf der Gefühlsebene und der Empathieebene beruht, sondern eher zuerst auf jeden Fall etwas ist, was Gott als Tat tut. Er hat vor Grundlegung der Welt etwas entschieden und dann hat er dementsprechend gehandelt. Und das ist eine gute Zusammenfassung dessen, was Gottes Liebe ist. Diese Entscheidung und diese Tat, und dann beginnt diese Liebe greifbar zu werden, diese Liebe zeigt sich in der Aufopferungsbereitschaft. Es ist eine aufopfernde Liebe. So wie Gott bereit war, seinen Sohn zu opfern, so wie der Sohn bereit war, sein Leben zu opfern, so um für dich und für mich in diese Welt kommend, so in dieser Art und Weise, sagt die Schrift, sollen wir einander lieben, indem wir bereit sind, füreinander ein Opfer darzubringen, füreinander uns aufzuopfern. Auch in dem Fall, wenn es eben uns was kostet. Und gerade darin zeigt sich die vollkommene, die wahre Liebe, in der Bereitschaft, ein Opfer darzubringen. Wenn es nichts kostet, ist es nicht viel wert. Und das ist da beginnt die vollkommene Liebe. Das alles andere ist eine normale Liebe und eine selbstsüchtige Liebe und eine menschliche Liebe. Aber hier reden wir von der vollkommenen göttlichen Liebe. Und diese Liebe ist ein Kennzeichen in der Bereitschaft, ein Opfer darzubringen. Das Zweite, was wir gesehen haben, dieses Opfer und die Bereitschaft, dieses Opfer zu bringen, findet Gott nicht in uns. Das heißt, die Grundlage dafür, dass er es tut, ist nicht in uns, in unserem Handeln, in unserem Verhalten begründet, sondern er geht in Vorleistung. Bevor wir etwas getan haben, bevor wir ihn geliebt haben, bevor wir etwas Gutes vollbracht haben, hat Gott uns schon zuerst geliebt und bereit war, für uns ein Opfer darzubringen. Das heißt, das Wesen dieser Liebe ist im Zuvorkommen. Es ist eine zuvorkommende Liebe. Er bringt diese Dinge im Voraus, in der Vorzahlung. Und nicht erst als Gegenleistung. Das ist das zweite Kennzeichen dieser Liebe. Und das dritte Kennzeichen dieser göttlichen Liebe, mit der wir geliebt worden sind, diese Liebe ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Darum kam er. Er hat das Opfer auf sich genommen. Er kam uns zuvor, bevor wir ihn geliebt haben. Und er tat es, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und das sind die drei wesentlichen Kennzeichen der vollkommenen göttlichen Liebe. Mit dieser Liebe wurden wir geliebt. Wenn wir diese Liebe also erkennen und diese Liebe begreifen, wisst ihr, was wir begreifen und erkennen? Gott selbst. So ist Gott. Und die Argumentation des Johannes ist, dass diejenigen, die aus Gott geboren sind, in ihrem Wesen, in ihrem Denken, in ihrem Verhalten, diese Wesenszüge sich auch widerspiegeln werden. Das heißt, wenn eine Gemeinschaft da ist, wenn Kinder Gottes sich treffen, wenn Kinder Gottes zusammen leben, wenn in Begegnungen kommen, dann wird diese Gemeinschaft das charakterisieren. Sie werden bereit sein, füreinander ein Opfer darzubringen. Sie werden bereit sein, in Vorleistung zu gehen, zuerst die ersten Schritte zu tun und nicht zu warten, bis der andere etwas tut. Und sie werden sogar bereit sein, wenn Schuld da ist, auf sich zu nehmen. Das macht eine Gemeinschaft, ein Leib, das macht Kinder Gottes aus, weil das Gott letztendlich ist. Und wir aus dem Grund, also wir wurden dazu berufen, ihn wiederzuspiegeln. Diese Liebe aber hört an diesen drei Punkten nicht auf, sondern sie greift in unser Leben in vier weiteren Wesenszügen. Und da bin ich recht schnell durchgegangen und deswegen sage ich es hier jetzt an dieser Stelle noch einmal. Die Liebe zeigt sich darin, dass wir, obwohl Gott eben nicht kannten, keiner hat Gott je gesehen. Woher wissen wir aber von dieser aufopfernden Liebe? Woher wissen wir von dieser zuvorkommenden? Woher wissen wir von der Schuld auf sich nehmenden Liebe? Gott hat diese Liebe offenbart. Gott hat die Liebe gezeigt. Die wurde sichtbar, die wurde greifbar. Johannes sagt, wir haben es gesehen. Wir haben es betastet. Wir waren dabei. Es ist nichts Theoretisches. Wir haben das erlebt. Und von was sprach Johannes am Anfang dieses Briefes? Von Jesus Christus. Gott offenbarte diese Wesenszüge, indem er Mensch wurde und sagt, ich zeige mich euch. Kein Mensch hat Gott gesehen. Keiner kann sagen, ach, so ist er. Und Gott sagt, ich mache mich sichtbar. Ich offenbare mich euch. Darum kam Gott in Jesus Christus, in seinen Sohn, in diese Welt und tat das, woran wir erkennen, wie Gott ist. Wir verstehen, dass Jesus aus dieser Perspektive verstehen wir, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ihr seht, was ich tue, dann seht ihr, was der Vater tut. Wenn ihr hört, was ich rede, dann hört ihr, was der Vater redet. Ich bin gekommen, um den Vater euch zu offenbaren. So ist Gott, so ist der Vater, so ist Liebe. Das ist die Liebe, mit der er euch liebt. Und je mehr wir diese Liebe in Jesus Christus erkennen, und jetzt wichtig, und an diese Liebe glauben, umso mehr werden wir in dieser Liebe ruhen und Friede wird in unser Herz strömen. Denn wenn wir wissen, dass er für uns sich geopfert hat, dass er uns zuvor gekommen ist, das heißt, es liegt nicht an unseren Leistungen, an unseren Werken, und dass er die Schuld auf sich genommen hat und das sogar bewiesen hat in der Menschwerdung am Kreuz, dann, sagt Johannes, dann wird Friede in unser Herzen sein, keine Furcht mehr. Und dann sagt er in Vers 17, nur als Beispiel, Entschuldigung, Kapitel 4, Vers 17, hierin ist die Liebe. Ich nehme noch einmal Vers 15 mit, Entschuldigung. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt ungeglaubte Liebe. Schaut mal, wir haben erkannt ungeglaubt. Man muss die Liebe erkennen, man muss die Liebe verstehen, man muss die Liebe sehen. Es ist nicht, man muss die Liebe fühlen. Ich fühle die Liebe Gottes zu mir, das ist nicht das Entscheidende. Darauf warten viele. Darauf hoffen viele und denken, so funktioniert Glaube, fühlen es nicht und denken, sie sind keine Kinder Gottes. Sie denken, sie sind nicht von Gott geliebt. Sie denken, sie sind damit verdammt. Sie haben keine Gewissheit, keinen Frieden, weil sie auf ein gutes Gefühl warten. Aber das ist nicht das. Die Gottes Liebe fühlt man nicht, Gottes Liebe erkennt man. Gottes Liebe sieht man. Und zuletzt, und das ist wichtig, Gottes Liebe glaubt man. Wir glauben, dass er uns zuerst geliebt hat. Wir glauben, dass er sich für uns hingeopfert hat. Wir glauben, dass er die Schuld auf uns genommen hat. Das glauben wir. Und die Bibel sagt, das ist Liebe. Das ist die Erkenntnis. Das ist die Definition von Liebe. Und dann sagt er, wer diesen Glauben hat, dass Jesus Christus das alles getan hat, und das ist, wer an diese Liebe in Jesus glaubt, Vers 17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet, das heißt zur Erfüllung, zum Ziel gekommen. Wann? Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat etwas mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. So, die Argumentation des Johannes ist folgende. Wer also an Jesus Christus glaubt und diese Liebe erkannt hat, der fürchtet das Gericht nicht mehr. Jetzt denkst vielleicht der eine oder andere, aber warum redet ihr jetzt vom Gericht? Kommen wir denn trotzdem ins Gericht? Kommen wir ins Gericht und dann sollen wir uns im Gericht nicht fürchten? Nein, davon redet er nicht. Die Bibel sagt, Johannes hat selber in dem Johannesbrief aufgeschrieben, Kapitel 5, dass wir und durch Jesus Christus vom Gericht befreit worden sind, vom Leben, vom Tod ins Leben übergegangen sind. Wir kommen nicht ins Gericht. Warum redet aber vom Gericht? Weil die Welt das Gericht erwartet, weil das Gericht über die Welt kommt. Dieses Gericht steht nicht aus. Hans Grade hat vorhin in der Schriftlesung das gelesen. Dieses Gericht erwartet die Bösen in dieser Welt, die Ungläubigen, die Gotteslästerer, die Gottlosen. Das Gericht kommt und mit großen Schritten. Und wir haben die Vorboten. Wir merken sie, wir spüren sie. Das Gericht kommt. Jetzt aber, sagt Johannes, und wir sind in dieser Welt, oder? Sind wir noch in dieser Welt? Sind. Fürchten wir das Gericht dieser Welt? Sagt er nein, denn dieses Gericht wird uns nicht treffen. Denn für uns kommt er nicht in Bezug auf unsere Sünde, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, nicht in Bezug, um uns zu richten, sondern um zu retten. Also, weil wir die Liebe Gottes erkannt haben in Jesus Christus, weil wir verstehen, dass er uns geliebt hat und all unsere Schuld vergeben hat, fürchten wir nicht das Gericht, weil wir wissen, das Gericht trifft uns nicht. Das trifft die Welt, das trifft die, die nicht glauben. Wir aber, wir glauben. Und dieser Glaube und dieses Wissen treibt Furcht aus. Diejenigen, die noch nicht zu dieser Erkenntnis durchgerungen sind, bei denjenigen, bei denen diese Erkenntnis noch nicht Wurzeln in den Herzen geschlagen hat und ihr Denken sie erfüllt hat und ihr Verständnis reichlich genährt hat, sie fürchten sich immer wieder. Und bei denen ist diese vollkommene Liebe noch nicht zum Ziel gelangt. Darum geht es. Kinder Gottes, die in dieser Welt leben, jawohl, die in diesem Zustand der Vergänglichkeit, der Anfechtungen, der Begierden der Augen und der Begierden des Fleisches, Hochmut des Lebens in dieser Welt sind und permanent damit konfrontiert sind. Das ist wichtig, um gleich den Gedanken aufzugreifen für den nächsten Test. Wir leben in dieser Welt und wer von euch sündigt nicht? Wer von euch fällt nicht? Wer von euch hat nicht mit diesen Dingen zu kämpfen? Wir würden doch lügen, wenn wir sagen, wir nicht, wir haben überwunden, wir sündigen nicht mehr. Dann haben wir schon den ersten Test wieder verloren und müssen von Anfang an beginnen. Denn wenn jemand sagt, er sündigt nicht, ist nicht in der Wahrheit. Wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, ist nicht im Licht. Also wir sind im Licht. Und Johannes macht deutlich, wir sind in dieser Welt, wie er in dieser Welt war. Warum war Jesus Christus in dieser Welt? Um die Welt zu überwinden. Um die Überwindung zu schaffen, um die Rettung zu schaffen, um all die Sünden, die wir begehen, um all die Fehler, in denen wir leben, um all die Unzulänglichkeit, um sie und uns von ihnen zu erlösen, uns davon zu retten, dafür zu bezahlen. Und Jesus sagt, ihr habt Angst in der Welt, richtig? Es gibt so Tage, da fürchtet man mehr, manchmal weniger. Er sagt, aber habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Warum? Denn ich habe die Welt überwunden. Er ist in diese Welt gekommen, um sie zu überwinden. Und er hat sie überwunden. Dieses Überwinden ist zu unserer Überwindung übrigens geworden und zu unserem Frieden und zu unserer Freude. Und obwohl wir noch in der Welt leben, obwohl wir noch in Sünden sind, obwohl wir immer noch fallen, haben wir aber keine Angst. Wir fürchten uns nicht, weil wir um diese vollkommene Liebe kennen. Wir wissen, diese Liebe vergeht nicht, diese Liebe bleibt. Es ist eine bleibende Liebe. Diese Liebe wurde gezeigt in Jesus Christus. Und so geht Johannes weiter und zeigt auf und sagt, fürchtet euch nicht, ihr kommt nicht ins Gericht. Warum? Jesus Christus hat dafür bezahlt. Er hat das Gericht auf sich genommen. Und liebe Geschwister, je mehr, noch, ich wiederhole es, aber ich finde, das ist so ein Schlüssel. Je mehr wir diese Dinge erkennen und verstehen und annehmen im Glauben, umso mehr kommt unser Herz zur Ruhe. Und ich sage es noch einmal, wer ein unruhiges Herz diesbezüglich hat, der hat diese Erkenntnis noch nicht, zumindest noch nicht in der Tiefe. Letzten Sonntag durfte ich wieder unterwegs sein. Übrigens, liebe Grüße aus Bayern. Stimmt, jetzt an dieser Stelle. Die haben mich sehr gebeten, liebe Grüße auszurichten, Geschwister. Und ich predigte unter anderem auch über diese vollkommene Liebe und sprach darüber, dass wir erst dann zu dieser völligen Liebe, zu dieser vollkommenen Liebe hingelangen, wenn wir in dieser Erlösung glauben, ruhen. Und ich sah die Gesichter und manche, ich sah ihre Kämpfe, ich sah ihre Traurigkeit, ich sah, wie sie wussten, da sind sie noch nicht. Da sind sie noch, andere sah ich glänzend und strahlend. Ich sah ihre Dankbarkeit, ihre Freude darin. Das kann man in den Gesichtern dann sehen. Wer da sagen, ja genau, dann ist ja die Liebe in mir vollendet. Dann habe ich ja diese vollkommene Liebe. Und die anderen sagen, dann habe ich es ja noch nicht, denn ich zweifle, ich habe immer noch Furcht, ich habe immer noch Angst. Das Ziel, liebe Geschwister, ist, auf dieser Welt, in dieser Welt, an den Punkt zu kommen, dass wir in dieser Welt leben, mit unseren Sünden und Unzulänglichkeit kämpfen, aber Frieden im Herzen haben. Darum geht es. Und darum geht es, dass wir Schritt für Schritt in der Erkenntnis zunehmen, im Verständnis des Erlösungswerkes, in Jesus Christus wachsen. Und ich bin mir sicher, wir werden immer fester und immer zuversichtlicher darin. Johannes geht weiter und zeigt, dass diese Liebe sich eben darin dann widerspiegelt und darin zeigt, dass wir die lieben, die Gott liebt. Schaut mal, wenn wir Gott erkannt haben, wenn wir in Jesus Christus sehen, ach, das ist Gott, das bedeutet aufopfern, zuvorkommend, das bedeutet Schuld auf sich nehmen, das bedeutet sichtbar zeigend, das bedeutet bleibend in diesen Dingen, das bedeutet Frieden haben. Wenn wir diese Dinge erkannt haben, wie man sie erkennen soll, und wenn wir diese Dinge glauben, das ist Gott, und dann sagen wir, wir lieben Gott. Wir lieben Gott dafür, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber lieben nicht das oder den, den Gott liebt, dann stimmt etwas nicht. Dann ist es reine Theorie, dann ist es Religion und hat aber nichts mit dieser vollkommenen Liebe zu tun. Ich weiß, dass wir immer so bemüht sind, höflich zu sein, und wir sagen meistens so, ich habe kein Problem mit dir, aber mit dem, was du tust. Und da sind wir so fein raus, da so üben wir Kritik. So, also grundsätzlich, ich finde dich erstmal toll. Ich finde dich voll nett und voll toll und so. Aber das, was du tust, das nervt mich. Das ist so die Art, wie heute konstruktive Kritik geübt wird. Beginne immer mit Positiven, mit dem Guten und dann hinterher. Und ich warte immer nur aufs Aber. Ja, aber. Und die Komplimente sind mir egal. Die können alles Schöne vorhin gesagt haben. Und wenn jemand sagt, aber, dann weiß ich, das war's. Dann denke ich nicht später, ja Mensch, der mag mich eigentlich wirklich. Weil er so viel Gutes über mich gesagt hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, aber. Das ist der Punkt. Das ist eine Art der Kritikfähigkeit in unserer Gesellschaft. Das ist Psychologie. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Der Gedanke ist der, wenn wir behaupten, Gott zu lieben, aber nicht lieben das, was er tut, dann lieben wir Gott nicht. Wir können nicht sagen, Gott, ich liebe das, ich liebe dich, aber ich liebe nicht, was du machst. Was hat Gott gemacht? Gott, der Liebe ist, hat aus Liebe wiedergeboren, hat Kinder Gottes gezeugt. Sein Liebesbeweis, sein Liebesausdruck, dass er Sünder genommen hat und diese Sünder mit ihrer Sünde geliebt hat. Er hat gesagt, ich komme ihnen zuvor, ich opfere für mich auf, ich komme zuvor und ich nehme die Schuld auf mich. Das bin ich, das macht mich aus. Und er erweist diese Liebe, er erweist sich, indem er das an dir gezeigt hat, das dir geschenkt hat und dich dazu berufen hat. Und jetzt komme ich und sage, ich liebe Gott, aber dich liebe ich nicht. Aber Gott sagt, das ist der Ausdruck meiner Liebe, Willi. Du kannst nicht mich lieben, aber den Ausdruck meiner Liebe nicht lieben. Das macht keinen Sinn. Ich liebe Gott, aber dich liebe ich nicht. Dann kann es nicht sein, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich der Ausdruck der Liebe Gottes. Du kannst nicht behaupten, Gott zu lieben, aber mich nicht zu lieben. Versteht ihr? Wenn Gott so wäre, dass er keinen Weg geschaffen hätte, mit Sündern Gemeinschaft zu haben, keinen Weg geschaffen hat, Sünder zu lieben und sie zu erlösen, dann verstehe ich, wenn wir sagen, ich bin wie Gott und wird jeden verurteilen. Wie viele behaupten, Gott zu kennen und verurteilen alle? Richten. Sagen, du nicht. Mit dir nicht. Überheben. Einen anderen Maßstab anlegen. Und das ist nicht Liebe. So, sind wir aus Gott, dann lieben wir wie Gott. Was hat Gott getan? Was ist sein Werk? Er hat Sünder wiedergeboren. Auf der Grundlage des Erlösungswerks in Jesus Christus. Kann er Menschen begegnen? Kann er ihnen ernahen? Kann er mit ihnen Gemeinschaft haben? Kann er ihnen sie segnen und sie gebrauchen? Mit ihnen sie als Werkzeuge für seine Herrlichkeit verwenden? Wie soll sich dann unsere Liebe gegenüber Gott zeigen? Indem wir das lieben, was Gott liebt. Und wenn Gott dich liebt, dann kann ich dich nicht hassen. Dann widerspreche ich meinem Bekenntnis. Ich lüge. Die Schrift sagt, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. So, da ist die Schrift knallhart und eindeutig. Du kannst behaupten, ich liebe Gott, ich brauche niemanden. Wie viele glauben, ihren Glauben allein leben zu können? Ich brauche keine Gemeinschaft. Ich glaube und das genügt mir. Ich genüge mir. Liebe Geschwister, wenn das Glaube ist, dann ist es aber nicht das, was hier steht. Könnte Gott sich selbst genügen? Bräuchte er uns? Nein. Will er uns? Ja. Sucht er Gemeinschaft? Sucht er Begegnung? Ja. Mit wem? Mit uns Sünder. Das macht Gott aus. Wenn also jemand behauptet, einen Glauben zu haben, aber diesen Glauben privat für sich zu leben und nicht die Gemeinschaft sucht mit denen, die Gott liebt, mit denen Gott Gemeinschaft haben möchte, stimmt was nicht. Stimmt nicht nur was nicht. Die Schrift sagt, er ist ein Lügner. Nicht in der Wahrheit. Dann ist dieser Glaube und beruht dieser Glaube auf Lehrsätze. Man findet intellektuell bestimmte Wahrheiten gut. Ethische, moralische Konzepte findet man richtig. Man findet Dinge interessant und das kitzelt den Geist. Man findet bestimmte Wahrheiten, man hat Freude an bestimmten Entdeckungen, am Studium, was auch immer. Es gibt verschiedene Gründe, sich mit dem Wort Gottes, mit der Idee Gott, mit Religion zu beschäftigen. Darum haben wir so viele Religionen, darum haben wir so viele Glaubensrichtungen, darum haben wir so viele Konfessionen und Denominationen, weil jeder auf seine Art und Weise auf die Suche geht. Aber hier bricht das Wort Gottes selbst den Glauben auf das runter. Und sagt, Kapitel 5, Vers 1, das ist jetzt zur Zusammenfassung. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist das Erste. Keine großen Glaubenssätze, keine großen Bekenntnisse, runtergebrochen auf eine Sache. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Darauf kommt es an. Jetzt verstehen wir, was bedeutet an Jesus Christus zu glauben? Er kam von Gott zu uns, Menschwerdung, im Fleisch. Warum? Um uns seine Liebe uns zu erweisen, in der Aufopferung, in dem Zuvorkommen, in dem Schuld auf sich nehmen. Das glauben wir, das haben wir erkannt. Jeder, der das glaubt, sagt die Schrift, ist aus Gott geboren. Wer das nicht glaubt, ist nicht aus Gott geboren. So einfach. So schwarz-weiß macht es Johannes. Denn das ist das Herzstück, aber damit bleibt es nicht. Dieser Glaube zeigt sich und bewahrheitet sich in einer Tatsache, in einer Wahrheit, dass nämlich dieser Glaube an Jesus immer ein Gegenüber haben wird, wenn das ist das Wesen dieser Liebe. Es zeigt sich und beweist sich an dem Gegenüber, und zwar an dem Sünder. Und wenn ich sage, ich brauche niemanden, ich bin alleine zu Hause, mit wem willst du lieben? Wo willst du zuvorkommen? Wo brauchst du ein Opfer? Wo willst du Schuld auf sich nehmen? Darum bleibt man gerne allein. Man will das nicht. Aber wenn ich da hingehe, dann muss ich immer ein Opfer bringen. Ja, genau. Das macht uns aus. Aber das will ich gar nicht. Ja, wenn ich da hingehe, dann muss ich ja auf ihn zugehen. Das will ich nicht. Da muss ich aktiv werden. Will ich nicht. Schnell weg. Dann muss ich ja die Schuld auf mich zu nehmen, weil ich kann ja nicht ja jedem das vor die Nase reiben, weil es gibt ja genug. Ich könnte, aber ich soll es ja nicht. Das will ich nicht. Das offenbart, dass viele Dinge einfach rein rational Erkenntnisebene da ist, aber kein wirkliches Erkennen. Denn die Bibel sagt, ein Erkennen in dem Sinne der Bibel heißt lieben, heißt tun. Darum sagt Johannes, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Okay, das Kennzeichen, das entscheidende Kennzeichen ist, worin will ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich glaube an Jesus Christus. Tust du es? Wenn du es tust, Schritt 1. Ein gutes Indiz. Woher weiß ich aber, dass ich einen wahren Christus glaube? Woher weiß ich, dass ich die wahre Erkenntnis von dem wahren Christus habe? Es zeigt sich, dass du die liebst, die er liebt. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, aber liebe nicht die, für die er gestorben ist, dann glaubst du nicht an diesen Jesus. Du glaubst an einen historischen Jesus, du glaubst an irgendeinen Jesus, einen Mann von Nazareth oder einen, wer auch immer, aber du glaubst nicht an diesen Jesus. Denn Johannes sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren und, das verbindet jetzt, sagt, und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also, wenn du Jesus liebst und der hat geboren, er hat dich und mich gezeugt, dann liebst du auch den, den er geboren hat. Das gehört zusammen. Liebst du Jesus, liebst du sein Leib. Liebst du Jesus, liebst du seine Kinder. Liebst du Jesus, liebst du sein Volk. Liebst du Jesus, liebst du Sünder. Denn das tut er. Das ist ein Kennzeichen. Und von daher ist das eine Zusammenfassung. Aber jetzt greift Johannes das auf und, wie ich vorhin sagte, bildet das oder verknüpft diese Wahrheit und geht ein Stück weiter und vertieft das in seiner guten und gewohnten Art und Weise. Und so kommen wir jetzt zu dem 9. Test. Das, was ich gerade gesagt habe, das war der Gedankengang. Und wenn wir das verstanden haben, sagt er, okay, sind wir ausgerichtet? Verstehen wir, wer aus Gott geboren ist, erkennt, liebt Jesus und liebt, die Jesus auch liebt? Dann lasst uns weitergehen, sagt er. Und jetzt vertieft es und sagt Folgendes, Vers 2, Kapitel 5. Hierin erkennen wir, merkt ihr immer wieder, das ist Selbstprüfung. Du wirst wissen, wo du stehst. Du wirst wissen, wer du bist. Du wirst dein Glauben beurteilen. Das sollten wir. Übrigens wir selbst, nicht ein anderer unseren Glauben. Wir selbst sollen immer wieder prüfen, ob wir im Glauben sind, nach der Schrift. Du wirst wissen, bist du ein Kind Gottes, ja oder nein? Hierin kannst du etwas erkennen. Und er macht es ja immer wieder in diesem Brief. Hierin kannst du erkennen. Hier erkennen wir, hier erkennen wir. Und er sagt, hierin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben, das ist interessant. So ein Hin und Her, gell? Immer hin und her. Was Johannes deutlich macht, Gott lieben heißt Kinder Gottes lieben. Kinder Gottes lieben heißt Gott lieben. Warum bedeutet Kinder Gottes lieben Gott lieben? Er erklärt es weiter, schaut mal. Die Argumentation ist schlüssig und eigentlich simpel und trotzdem so tief. Denn er sagt, hierin können wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Wenn ich sage, ich liebe Gott, ich liebe dich so sehr und Gott sagt, Willi, mach mal das. Und ich sage, nö. Ich liebe dich so sehr, ja, mach mal das, nö. Wenn wir permanent behaupten, wir lieben Gott, aber nicht das tun, was er möchte, ist das wirklich Liebe? Wir können sogar auf unsere Beziehungen, auf all das runterbrechen. Wenn man mir sagt, ich liebe dich, aber nicht das tut, etwas für mich tut, dann beginnen wir zu zweifeln. Gell? Also du redest immer davon, aber ich sehe nichts davon. Das ist der Gedankengang. Und Johannes sagt, wenn wir wirklich Gott lieben, dann machen wir, was er uns sagt. Wir halten seine Gebote, oder? Wir können nicht sagen, wir lieben dich, aber wir halten nicht deine Gebote. Was sind seine Gebote? Wir haben sie kennengelernt, intensiv studiert in diesem Brief. Zwei Gebote, in denen das beides zusammengefasst ist, was es ist. Wir sollen an Jesus Christus glauben und einander lieben. Merkt ihr, wer aus Gott geboren ist, glaubt und liebt. Er liebt und glaubt. So, bin ich aus Gott geboren, liebe ich Jesus, dann halte ich sein Wort. Und was sagt er? Bitte liebt einander. Also wenn wir uns einander lieben, dann halten wir sein Wort. Und damit tun wir was? Wir lieben ihn. Die Liebe ist immer und immer hier wieder eine Entscheidung und eine Tat. Wenn Gott mir sagt, Willi, liebe Hans, und ich weiß, es wird mich was kosten, und ich muss ihm zuvorkommen und auch die Sachen auf mich nehmen. Ich sage das, weil da nichts ist, deswegen fällt es auf mir einfach. Wenn so, dann ich das tue, dann mache ich das für Jesus. Und dann sagt Jesus, Willi, du liebst mich wirklich, weil du machst es für mich, machst du das. Das ist der Liebesbeweis. Jesus sagt, Willi, liebe mein Leib, liebe meine Kinder, liebe die, die Schwächen haben, die schwierig sind, liebe die Sünder, liebe ihre Übertretung, liebe sie, wie ich sie liebe, begegne ihnen, wie ich ihnen begegne, gehe mit ihnen um, wie ich mit ihnen umgehe. Wenn ich das tue, sagt Jesus, du liebst mich wirklich. Kostet dich das? Ja, natürlich, aber hat mich auch gekostet, sie zu lieben. Kommst du ihnen zuvor? Ja, ich bin ihnen auch zuvor gekommen. Nimmst du Schuld auf dich? Ja, ich habe sie auch auf mich genommen. Gell? Das machen wir ja genau so. Das ist die Liebe, bei der Stephanus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er liebt sie genau so, wie Jesus sie geliebt hat. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. So sehr war Stephanus vom Geist Gottes erfüllt, von der Gesinnung Christi, von seiner Liebe erfüllt, bis in den Tod. Und dann sagt er Vers 3, Kapitel 5, Vers 3, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Wie sollst du Gott lieben? Wie? Wie willst du die Liebe Gottes beweisen? Er hat dich zuerst geliebt. Ja. Darf ich dich mal persönlich etwas fragen? Du musst es mir nicht laut jetzt sagen, wenn ja, ist auch okay. Hast du mal zu Gott gesagt, ich liebe dich? Hast du zu Jesus mal gesagt, ich liebe dich? Ob im Herzen oder laut, hast du es mal laut gesagt? Jesus, ich liebe dich. Jetzt ist oft so, dass wir für so eine Aussage ein Gefühl brauchen in unserem Herzen. Das ist ja oft der Ausdruck, wir können es nicht mehr in uns halten, ich liebe dich. So, das kenne ich, ja. So, ich muss das so loswerden, du, ich liebe dich. Aber wir hier reden jetzt nicht nur in der Tatsache, dass wir einfach jetzt verbal zu Jesus etwas sagen. Wir können Jesus Christus jeden Tag ihm das sagen, ich liebe dich, nicht indem wir Worte formulieren, nicht indem wir einfach nur etwas sagen, sondern indem wir es tun. Und dann wird jeder Tag ein Bekenntnis unserer Liebe zu ihm sein. Geht mit mir in 1. Johannes Kapitel 3. Lies mit mir Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Das ist das Liebesbekenntnis. Wir können gerne hier sitzen und Lieder singen. Und ich habe vorhin das sehr genossen. Wir haben einen lieben Bruder hier, der ist gerade nicht anwesend. Der erreicht mein Herz, wenn der singt. Ist einer der schönsten Engel hier. Das ist Wahnsinn. Ja. Aus voller Seele. Ich höre das, ich spüre das. Wir können das tun. Wir können das hier bekennen und das machen wir auch gerne und das ist auch eine Freude und das erreicht auch mein Herz. Aber was bringt es, wenn wir hier Lieder singen? Bringt es, wenn wir hier Gebete sprechen, aber miteinander nicht so umgehen, wie Christus mit uns umgeht? Dann sagen wir etwas und streichen das sofort mit unseren Taten durch. Wir radieren es aus. Da können wir viel singen. Durch diese Tat macht es alles ungültig. Macht es für Gott keinen Sinn. Denn er wartet nicht auf ein Lied und auf ein Lippenbekenntnis. Er wartet auf unser Leben. Denn das ist ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Das ist, was ihn verherrlicht. Wenn wir mit Menschen, die Sünder sind, mit denen so umgehen, wie Christus mit Sündern, mit ihnen umgeht. Ich will es vielleicht besser sagen, wenn wir mit den Sündern so umgehen, wie Christus mit mir Sünde umgeht. So, das ist Anbetung. Das ist ein Bekenntnis. Jesus, ich liebe dich, weil ich das tue, was du von mir sagst. Und jetzt sagt aber Johannes, seine Gebote aber sind nicht schwer. Wie kann das sein, dass seine Gebote nicht schwer sind? Wie kann das sein? Und die Antwort ist, jeder, der glaubt und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Die Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil er selbst die in uns diese Liebe wirkt. Weil er uns selbst immer mehr in dieses Bild verwandelt. Weil er selbst in uns den Sinn ändert, dass wir die Dinge und die Menschen und seine Kinder so sehen, wie sie sind. Dass wir sie erkennen. Wenn ich diese Tests habe, ich kann sie auf mich anwenden. Wenn ich diese Tests habe, wende ich das auf euch an. Und wenn ich diese Dinge sehe, sehe ich Kinder Gottes. Wenn ich sehe, wenn ich darüber predige und spreche und es löst in euch Freude, Dankbarkeit, dann sage ich, das ist ein Kind Gottes. Seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Erstens, weil es nur zwei sind. Nur zwei. Zweitens, weil er sagt, kommt her, ihr mühseligen Beladen, und nehmt auch mit mein Joch, das ist das Joch, zwei Gebote, an ihn zu glauben und einander zu lieben. Und er sagt, und lernt von mir und habt keine Angst, ich bin demütig und sanftmütig. Mein Joch ist leicht. Warum? Ich trage es mit. Ich trage es mit. Das Geheimnis an dieser Stelle ist letztendlich, nicht, dass wir einander lieben sollen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er durch uns lieben kann. Das heißt, Jesus, ich würde gern ihm eine reinhauen, aber wenn du ihn streichen willst, dann stelle ich mir dir zur Verfügung. Ich würde ihn gern anspucken, aber wenn du ihn küssen willst, in der brüderlichen Kuss natürlich, gell, dann gebe ich ihm einen Kuss. Ich würde gern ihn meiden, aber wenn du willst, dass ich Meilen mitgehe, ich stelle mich zur Verfügung. Ich würde ihm gerne alles nehmen, aber wenn du willst, dass ich ihm was gebe, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich stelle mich dich zur Verfügung. Herr, gib ihm das, was er braucht durch mich. Ich bin da. Die Bibel sagt, stellt eure Leiber ihm als Werkzeuge zur Gerechtigkeit. Stellt er mich zur Verfügung. Es geht nicht darum, Jesus, mach in mir, dass ich ihn so mag und dass ich so gerne ihm helfe, so gerne ihm gebe. Da können wir lange warten. Nein, ich bin eine Hülle. Du wohnst in mir. Du kannst mit mir das machen. Ich gehöre dir. Also, lieb ihn durch mich. Lieb ihn durch mich. Gebrauche mich. So, was soll ich tun für dich? Deswegen sagt die Schrift nur nebenbei, ihr Frauen liebt eure Männer als dem Herrn, nicht als dem Mann. Jesus, ich soll ihn lieben? Dann mache ich es für dich. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus, Jesus. Soll ich sie lieben? Ich liebe sie, wie du sie liebst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Stellen wir uns ihm zur Verfügung und lassen ihn durch uns lieben. Darum heißt es, und sagt er, und seine Gebote sind nicht schwer. Unter dem Gesetz, unter diesem Joch heißt es, mach das, ob du willst oder nicht, tu es. Tust du es nicht, gehst du verloren. Brichst du eins, gehst du verloren. Das ist schwer. Das ist hier nicht schwer. Erstens, ich helfe dir. Zweitens, ich bin dafür gestorben, wenn du versagst. Ist das schwer? Eigentlich nicht. Ich stelle euch zur Verfügung. Ist das schwer? Das ist aktiv-passiv. Das ist ähnlich wie Taufen. Wer sich hat taufen lassen, herzliche Einladung zur nächsten Taufe übrigens. Ist das schwer? Was war das Schwerste an eurer Taufe? Ganz ehrlich, die Entscheidung ist zu tun. Der Rest, ihr wurdet einfach da versenkt. So, musstet ihr euch untertauchen? Musstet ihr das alles selber machen? Nein, es wurde für euch gemacht. Das ist passiv. Das Aktive ist, ich entscheide mich dafür. Ich lasse es, dass es an mir geschieht. Und darum sagt die Schrift immer und immer wieder, lasst euer Sinn ändern, nicht ändert euer Sinn. Lasst euer Denken verändern, nicht verändert euer Denken. Wir können es nicht. Lasst es zu. Liebe Geschwister, das ist das Schwerste an der ganzen Geschichte. Und meine Frage, willst du es zulassen, dass Gott durch dich die Sünde liebt? Willst du, dass Jesus dich gebraucht, damit andere, um seine Liebe anderen zu zeigen? Willst du es zulassen oder willst du es nicht? Das ist das Problem. Ich will nicht. Er verdient es nicht. Ich will nicht. Das ist genau das Problem. Die Entscheidung ist das Schwerste. Stellen wir uns ihm zur Verfügung. Kommen wir zum 9. Test. Ich nehme euch heute ein bisschen da hinein, aber wir brauchen diesen Gedankengang. Und der Gedankengang und die Verknüpfung durch Kapitel 5 und 3 ist die Wiedergeburt. Und jetzt kommen wir zum Thema des 9. Tests, um was es hier geht. Das Thema und die Vertiefung dieser Wahrheit, ein weiteres Kennzeichen der Kinder Gottes, das hier jetzt anknüpft und sich auch da wirklich manifestiert, das heißt sichtbar werden ist, darüber haben wir schon mal gelesen, auch im Johannesbrief. Er hat schon mal darüber gesprochen. Und in der Art und Weise, wie Johannes natürlich dass diese Dinge macht, oh, schon Viertel nach. Ja. Ich sage zumindest, um was es geht, oder? Sehr fair. Das wäre fair. Ich danke euch. Das ist echt schon Viertel nach. Puh. Ich glaube, ich habe ungefähr 20 Mal auf die Uhr geschaut, aber sie nie richtig wahrgenommen. Ich glaube, ich gucke gar nicht mal so gescheit dahin. Ich sehe nur Zeiger irgendwie. Ich möchte euch nur wenigstens zeigen, um was es gehen wird in dem 9. Test und wie diese Dinge miteinander verknüpft sind. Darf ich euch mal bitten, im Johannesbrief Kapitel 2 aufzuschlagen und Vers 13 mit mir zu lesen. Vers 13 heißt es, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wir sprachen darüber, das macht Kinder Gottes aus. In ihrer unterschiedlichen geistlichen Reife sprachen wir darüber, Kinder, Jugendliche und Väter, das heißt, alles in unterschiedlichen Reifestand. Aber was sie ausmacht, haben wir gelernt und eines ist, sie haben den erkannt. Wir wissen, wer er ist. Das zweite ist, ich schreibe euch, junge Männer, schaut mal. Das heißt, jetzt kommen wir zu den Reiferen, von Kindern jetzt wieder zu Männern. Ich schreibe euch zu in den Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Was macht ein Kind Gottes aus? Was ist ein Wesenszug eines Kindes Gottes? Er überwindet, was? Den Bösen. Hier steht nicht das Böse. Das Böse ist vielfältig, oder? Wir kennen das Böse in vielfältiger Form, aber hier steht, ihr habt den Bösen überwunden. Kennen wir den Bösen? Das ist der Urfeind. Das ist die alte Schlange. Das ist der heutige Drache in der Offenbarung. Das ist der Satan. Das ist der Teufel. Das ist der Gegner der Gemeinde. Es ist der, der den Gott und seinen Sohn und sein Leib, seine Kinder hasst und sie verfolgt. Sie verführt und sie bedrängt. Das ist der, der hinter dieser Welt steckt. Das ist der, der die Prinzipien dieser Welt erfunden hat und lenkt. Der Menschen manipuliert und Menschen verführt, nach den Prinzipien dieser Welt zu leben. Liebe Geschwister, was, wenn man es auf zwei Dinge wieder runterbrechen würde, was macht diese Welt aus? Was kennzeichnet den Bösen? Und ich sage euch, das, was es ist. Wegen der Zeit lasse ich euch nicht so arg raten und überlegen. Das Erste, was diese Welt und den Feind ausmacht, er leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er kämpft gegen Christus. Er leugnet seine Menschwerdung. Er leugnet das Erlösungswerk. Warum? Weil er damit die Liebe Gottes leugnet. Denn darin wurde die Liebe Gottes offenbart. Er will nicht, dass du weißt, dass du von Gott geliebt bist in Christus Jesus. Also gibt er alle Mühe in dieser Welt, dass die Menschen Gott nicht erkennen. Dass sie seine Liebe nicht verstehen. Stattdessen sagen, wie neulich wieder in die E-Mail bekommen, Herr Schaffenburg, wie kann das Gott zulassen? Wo ist dieser Gott der Liebe? Versteht ihr? Die sehen Gott nicht, die verstehen Gott nicht. Wer will das? Der Teufel, der Böse. Aber Kinder Gottes, beziehungsweise junge Männer, wir bleiben beim Kinder Gottes, macht es darin aus, sie kennen Gott und weil sie Gott kennen, überwinden sie den Bösen, überwinden seine Angriffe. Das heißt, die Leugnung, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist der Messias, Jesus ist der Christus. Die Kinder Gottes kennen diese Wahrheit und die überwinden jede Lüge und jede Fälschung dieser Wahrheit. Das Zweite, was macht den Bösen aus? Was tut er? Er greift nicht nur Christus an, sondern auch sein Leib. Wisst ihr, was er tut? Er hasst Kinder Gottes. Das ist sein zweites Kennzeichen. Und da tut er viel, um sie zu verfolgen und sie zu verführen. Das ist der Feind von Anfang an. Um sie zu verführen, zu verfolgen, verfolgen, verführen. Spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge. Das ist es. Kinder Gottes haben aber den Bösen überwunden. Wisst ihr, was sie überwunden haben? Die Lüge und die Irrlehre über Christus. Die Unkenntnis und Unglauben Gottes. Das Unverständnis der Liebe Gottes. Das haben sie überwunden. Und wisst ihr, was sie noch überwunden haben? Den Hass. Den Hass gegenüber denen, die aus Gott geboren sind, den Kindern Gottes. Mündige, erwachsene Kinder Gottes, das macht sie aus. Sie überwinden den Teufel, indem sie Gott kennen. Und sie überwinden den Teufel, indem sie die Brüder lieben. Das ist die Überwindung. Geht mit mir ins vierte Kapitel. Und wir waren da in diesem Abschnitt, als wir uns mit dem, ich glaube, was war das, der siebte Test beschäftigt haben. Es ging darum, dass wir die Geister prüfen sollen. Und wir die Geister des Antichristen haben uns da angeschaut. Und was hat sie ausgemacht? Wer waren sie? Es waren falsche Propheten, die in die Welt gegangen sind. Lesen wir mit mir Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme und er ist jetzt schon in der Welt. Das ist es. Der Böse, wir kennen ihn, das ist der Teufel, schickt falsche Propheten wohin? In die Welt. Und was sollen sie tun? Sie sollen genau das. Sie sollen leugnen, Theologien entwickeln, Lehren, Bücher, Konstrukte auf irgendeine Art und Weise. Die leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, im Fleisch gekommen. Wie viele Sekten, wie viele Religionen, wie viele Glaubensrichtungen gibt es, die zwar einen Jesus haben, aber alle das tun, was der Feind hier tut. Sie verdrehen diese Wahrheit und leugnen sie. Wisst ihr, was Kinder Gottes ausmacht? Sie erkennen das. Sie können dieses Bekenntnis prüfen und sagen, das ist Irrlehre. Kinder Gottes überwinden die Welt, indem sie diese Wahrheit, weil sie die Wahrheit kennen und die Lüge erkennen. Wie kommt es dazu? Schaut mal Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wieso überwinden die Kinder Gottes? Nicht nur den Teufel, auch seine Handlanger, die falschen Propheten. Wie? Sie sind aus Gott. Wer übrigens nicht aus Gott ist, kennt Gott nicht, kennt die Wahrheit nicht und kann sich deswegen nicht von der Lüge unterscheiden. Deswegen glauben so viele all diesen Lehren und in die Verführungen, weil sie nicht aus Gott sind. Aber Kinder Gottes überwinden, wen? Diese falschen Propheten. Nicht nur den Bösen, auch die falschen Lehrer überwinden sie, weil sie aus Gott sind. Geht mit mir jetzt in Kapitel 5 und lest mit mir ab Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Kinder Gottes überwinden nicht nur den Bösen, Kinder Gottes überwinden nicht nur seine Handlanger, die falschen Propheten, Kinder Gottes auch überwinden die Welt, das System, das hinter diesem Ganzen steckt, hinter diesen Bösen und diesen falschen Propheten. Sie überwinden die Welt. Sie überwinden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, steht nicht soll überwinden. Steht auch nicht wird überwinden. Steht auch nicht kann überwinden. Überwindet. Liebe Geschwister, überwindet. Das ist der Test. Der 9. Test. Bist du ein Überwinder? Es ist ein Überwindertest. Ein Überwindertest. Haben wir die Welt überwunden? Haben wir den Bösen überwunden? Haben wir die falschen Propheten überwunden? Haben wir die Welt überwunden? Wenn wir das getan haben, wenn du mit mir durch diesen Test gehst, durch den neuen Test und sagst, ich habe überwunden. Also wenn du das, was du sagst und erklärst, wenn das die Wahrheit ist, ja, dann habe ich ja überwunden. Dann ist es ein weiterer Test, der deine Kindschaft Gottes bestätigen wird. Und du kannst sagen, oh, jawohl, nur noch einer. Und dann bin ich durch. Dann spätestens dann ist klar. Kinder Gottes überwinden die Welt. Jetzt ist es, wie bei allen anderen Tests, müssen wir dieses Überwinden untersuchen. Gell? Denn ich kann mir vorstellen, so ging es mir auch, dass man so schnell in eine bestimmte Schiene reinkommt, nämlich, aber wie oft habe ich nicht überwunden. Gell? Die Versuchung kommt, die Sünde lauert und dann fallen wir. Und dann sagen wir, haben wir nicht überwunden. Oh, ich bin kein Kind Gottes. Von welchen Überwinden ist hier die Rede? Steht hier, die Kinder Gottes, die überwinden, sündigen nicht. Die nicht mehr sündigen, überwinden die Welt. Steht das? Nein. Was ist dieses Überwinden? Warum überwinden Kinder Gottes? Warum sind sie zu Überwindern gekommen? Von welchem Überwinden ist hier die Rede? Eine absolut herrliche, herrliche Wahrheit. Johannes vertieft also unsere Gewissheit, vertieft die Kindschaft, indem er wieder an dieser Schraube dreht, an der Spirale. Als ich heute Morgen mir die Notizen gemacht habe und meine Spirale wieder hingemalt habe, als Erinnerung, das heißt, wir gehen noch mal eine Etage tiefer in der Argumentation, habe ich mir einen Drehmomentschlüssel hingemalt. Wenn ihr seht, wird es nicht ein Drehmomentschlüssel. Weiß jemand, was ein Drehmomentschlüssel ist? Wow, also viele Frauen nicken sogar, das freut mich schon. Es ist so, Mann, wie erkläre ich das gut? Wenn man das zuzieht, eine Schraube, und zu viel Kraft aufwendet oder zu wenig, dann entweder bricht sie ab oder sie löst sich. Und es braucht einen bestimmten Druck, damit die Schraube feststeht. Und da gibt es einen Schlüssel und da kannst du sagen, für diesen Schlüssel, für dieses Material brauchst du so viel Kraft, Drehmoment. Und dann siehst du, machst so klack, klack und dann weißt du, okay, oder es piepst, das neue Zeug. Ja, Entschuldigung für den Exkurs, Werkstatt. Aber das Bild, das was ich hatte, ist, was Johannes, er dreht nicht einfach nur eine Schraube zu am Anfang, das hast du drin und dann fängt man an, manchmal ist sie noch locker, aber es geht schon. Und es geht mit jedem Test eine Windung weiter und die wird immer fester, fester. Hier sind wir hatten noch zwei kleine Windungen, wirklich zwei, die letzten. Und die werden festsitzen. Da muss man den Drehmomentschlüssel ansetzen und bis zum letzten klack, klack, dann weiß man, fest. Und das wünsche ich mir für unsere Gesinnung, dass durch diese letzten Tests wir so fest sind und sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Nicht ich hoffe, nicht ich vermute, nicht ich. Ich weiß, Gewissheit, völlige, vollkommene Gewissheit. Das soll uns erfüllen. Und wenn wir dann durch die Verse durchgehen, hoffe ich, dass ich euch das immer und immer wieder zeigen werde in diesen Versen und diese Wahrheit fester und fester mache. In Jesus dankbar für diese Wahrheit, auch für das Verständnis des Überwinders und wer sie sind, warum sie so heißen und wie dieser Test aufgebaut ist. Ich glaube sogar nächsten Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Amen.